Ja, vielen Dank für die Worte. Es ist wie immer so, also man hat sich ein Skript gemacht und wenn man dann dazu kommt, dann hat sich die Hälfte bereits in Luft aufgelöst. So ist es natürlich auch heute. Ich möchte zuerst mal sagen, dass es uns auch wirklich wichtig ist, es geht an sich nicht um die paar Spiele, die der René und ich hier aufstellen, sondern es geht vor allem eben um die Sachen da hinten, die Sie sehen, von unseren ehemaligen Studenten und hier. Das sind wirklich experimentelle Spiele, die eben auch was Neues vorzeigen können. Dazu muss man eben auch sagen, dass es eine Auswahl von Spielen ist, die zum großen Teil noch in Entwicklung sind. Es sind nicht Spiele, die jetzt abgeschlossen sind. Es gibt das eine oder andere, das wirklich bereits abgeschlossen ist, aber die meisten sind noch in Arbeit und da wird noch einiges geschehen. Das sind an sich Prototypen. Wenn Sie vielleicht das erste dann sich ansehen, das ist ein Prototyp, wo auch das Gameplay noch weiter ausgefeilt werden muss. Aber auch so präsentiert es sich schon recht gut. Ja, vielleicht sagen wir noch etwas zur Herkunft der Spiele. Schnell, Johannes hat das bereits gesagt.
Ja, wir sind von der Zürcher Hochschule der Künste, wie man schon immer gehört hat. In Zürich freut man sich immer, wenn alle Züricher sagen, das ist immer so, da fühlen wir uns dann gleich wieder zu Hause. Nein, was man oben sieht jetzt da, ist die Hochschule, wie sie heute existiert. Und unten sieht man, wie sie im Moment existiert in einer neuen Fabrik, wo wir einziehen werden. Und was uns vielleicht unterscheidet von anderen Studiengängen, oder man kann ja viel Game Designer werden in vielen verschiedenen Beziehungen. Normalerweise lernt man, wie das die 68er schon schlimm fanden, als Spezialisten im Modeling, in Scripting und so weiter, also in diesen einzelnen Sachen, in Animation. Bei uns lernt man eigentlich was anderes, bei uns lernt man so die, es tönt schlimm, Waldorfschule, oder? Es ist so ein Gesamtkonzept, man muss von Anfang an immer das Gesamte im Blick haben. Und das sieht man dann auch an den Spielen an, jedes dieser Spiele ist von ein oder zwei Personen gemacht, das geht von Grafik über Programmierung und Animation, oder? Das ist ein Unterschied zu klassischer Industrie, wird uns auch immer vorgehalten, natürlich, versteht man. Ja, das ist mal so viel.
Ja, vielleicht ist noch zu sagen, dass die Arbeiten, die jetzt hier sind, die meisten sind als Abschlussprojekte entstanden in unserem Studiengang. Den gibt es seit 6 Jahren jetzt. Und diese Arbeiten, für die hatten die Studenten jeweils etwa 6 Monate Zeit. Also auch da ist natürlich schon der Aufwand, den es dazu braucht, abzuschätzen.
Das heißt, man sollte von jetzt an mehr erwarten von Spielen, die 100 Franken gekostet haben und 20 Mannjahre gebraucht haben.
Gut, das wäre die zweite Komponente dieser Ausstellung, das wäre And/Or. Beziehungsweise einfach die Nähe zur Medienkunst, wenn man das so sagen kann. Denn die Ideen, die bei uns auch im Studiengang umgesetzt werden, die haben eben durchaus auch eine gewisse Nähe zur Medienkunst und das eben nicht nur jetzt bei den Endor-Sachen, sondern eben auch bei den studentischen Sachen, würde ich sagen.
Also für uns ist Endor ist so die Frage, wie kann man eigentlich die Sachen, die hinter unserem Alltag stecken, spielbar machen oder was so Abfall ist in unserer Welt. Wer hier durch diese Ausstellung oder durch irgendein Haus geht in Stuttgart oder durch eine Straße, wird zum Beispiel ständig bestrahlt, das wird jeder gemacht und jeder hat so ein WLAN zu Hause oder auch nicht oder sein Nachbar hat 4. Und wir haben zum Beispiel in einer Arbeit, die ich nur schnell links oben erwähne, ist, kann man durch eine Stadt gehen und diese Hotspots abschießen. Und je mehr Hotspots, also je mehr bestrahlt man wird, umso mehr muss man schießen. Oder das ist sowas, man versucht das digitale Unbewusste, das uns umgibt, was wir einfach normalerweise verbergen möchten. Oder das versucht man an die Oberfläche zu zerren. Also so wie ein bisschen hinter die schöne Fassade vom iPad zu schauen. Hier, wir werden es dann kochen. Ah, ich schon. Okay.
Ja, vielleicht die Frage, warum experimentelle Spiele? Was ist das Experimentelle an diesen Spielen? Im Gegensatz eben zum wissenschaftlichen Experiment ist das Künstlerische nicht immer reproduzierbar. Oft verweigert es sich dem auch. Es dient dazu, eben neue Möglichkeiten des Ausdrucks zu finden, ein Medium zu erweitern, neu zu denken, neue Sichtweisen zu eröffnen, etwas zu tun, was vorher noch nicht getan wurde. Es geht also eben auch bei uns im Game Design um diesen Ansatz. Wir wollen eben nichts nachmachen, was schon x-fach gemacht wurde. Es geht also eben nicht um die Reproduktion von Dingen, das ist eh unser Alltag, sondern es geht um die Variation. Wir wollen neue Lösungen finden, wir wollen Zwischenräume erforschen, Abgründe ausloten, Rahmenbrüche und Defekte sehen und davon lernen, hinter die Grenzen und die Dinge schauen. Das gelingt natürlich nicht immer. Zum künstlerischen Experiment gehört auch ab und zu das Scheitern, zum Beispiel an den eigenen Ansprüchen oder eben an der Ablehnung des Publikums. Die Anforderungen sind natürlich hier ohne Zweifel sehr hoch und es braucht doch ziemlich Einfallsreichtum und geschickte Anwendung, um das Ziel zu erreichen. Sie sehen hier ein Bild, das vielleicht damit nichts zu tun hat. Es ist mir auch nur so eine, ich möchte nur so eine kleine Reihe zeigen, Porträts.
Es ist natürlich eines, das wie ein Teil der Industrie heute in der Computer-Game-Industrie darauf geht, dass es möglichst naturalistisch sein sollte.
Ja, naturalistisches, klassisches Porträt, oder? Dann haben wir hier Picasso, Anfangs 20er Jahre, wo sich dann eben die ganze Perspektive verschiebt. Wir haben dann etwas weiter noch Magritte, wo es dann eben auch wieder ins Imaginäre hineingeht. Das ist auch ein Selbstporträt. Dieser Mann mit dem Hut, links haben wir Magritte selbst und rechts dann noch einzelne Körperteile, die zum Porträt eines ganzen Menschen werden. Und das bringt uns eigentlich zu unseren Experimenten, beziehungsweise das von einem unserer Studenten hier, eine eben andere Art von menschlichem Porträt, die dann eben auch interaktiv ist, und zwar mit allen Konsequenzen. Man setzt sich diesen Menschen zusammen aus einzelnen Körperteilen, man sieht ihn aus dem Hut oder man sieht den Fuß aus dem Hut und dann kann man den Charakter so bewegen wie eben mit dem Fuß. Dann zieht man hier ein Auge raus und plötzlich sieht man noch besser, nimmt die Umgebung besser wahr und muss sich hier durch ein Labyrinth schlängeln. Dann kommt man hier zum Mund, oder? Man hat sich dann einen Mund erarbeitet und mit dem kann man eben Nahrungsaufnahme machen etc. Es geht dann so weiter. Also es ist auch so, dass sich dann in diesem Spiel drin auch die Sinne wirklich erschließen. Auge heißt klarere Wahrnehmung von der Landschaft. Mehrere Augen, es wird immer klarer. Ohr, da verändert sich dann der Sound, die Klarheit des Soundes. Es wird mehr wahrgenommen an Geräuschen.
Ja. Es ist eigentlich, wenn man es genau anschaut, also der Designer oder Game Designer selber kann das Ding nicht mehr anschauen. Das hat einen einfachen und perversen Grund gleichzeitig. Das Auge, das man sieht, ist sein abgefilmtes Auge. Den Mund, den man sieht, ist sein abgefilmter Mund. Das heißt, wenn er dieses Spiel spielt, fühlt er sich tagtäglich, wie er sich selber anschauen wollte. Und natürlich ist es auch so ein Hybridwesen oder sowas, was man aus toten Sachen zusammengebaut hat, was eine eigene Ästhetik ist, wo die einen Monty Python sagen und die anderen gehen ein bisschen vor Monty Python und fragen danach, wer hat Monty Python damals inspiriert. Das heißt, Mirage lässt sich da hinten, ganz hinten auf der linken Seite dann spielen. Und er ist immer, also dieses Spiel ist natürlich immer noch auf der Suche, ist das ein Strategiespiel oder ist das ein Figurentheaterspiel? Ist eine spannende Frage, die man sich selber dann auch stellen kann. Also nicht nur von der Ästhetik her, sondern auch von dem, was passiert. Man kann auch drei Füße haben, an einem Auge sogar zwei.
Ja, Thema Experiment, Sie kennen vielleicht, oder einige von Ihnen kennen diesen politischen Slogan noch, der ja in Deutschland in den 50er, 60er Jahren politisches Programm mal war, Wahlprogramm, oder? Keine Experimente. Ja.
Also Games sind wie das Gegenteil davon, oder? In einem Game erwartet man Neuigkeiten, etwas, was neu ist, sei es in der Grafik oder im Inhalt. Es gibt auch, wie bei Literatur natürlich, diese Stoffe, die weitererzählt wird. Wer Super Mario heute spielt, spielt nicht mehr das gleiche Super Mario wie vor 10 Jahren, oder? Es sind auch Stoffe, die experimentieren. Aber es geht immer um Experiment, weil die Leute wollen ja meistens was anderes sehen, außer sie spielen oder machen das, was man Second Life nennt. Da heißt es vielleicht dann was anderes.
Ich möchte Ihnen gerne ein Zitat vorlesen von Max Benze, der ja hier sehr, sehr bekannt ist, oder? Aus dem Werk Engagement und Experiment 1967. Da schreibt er: Schreibend experimentieren heißt einen kreativen Gebrauch vom Schreiben machen, die Materialien, die Elemente, das Repertoire, aus dem man schreibt, zu bereichern, neu auszunutzen, subtiler auszunutzen, emanzipierter auszunutzen, in neuen Situationen auszunutzen, um die Sprache als Ganzes sichtbar zu machen, um Sprache effektiv so zu zeigen, wie sie sich von sich selbst her zeigt und um ihre materielle, zufällige, historische, also veränderliche Realität offenbar werden zu lassen.
Ja, das ist, also wenn man das halt auf Spiele bezieht, oder ist die Frage, Spiele sind eben in sich selber schon kleine Experimente, oder? Sie versuchen ja eine gemeinsame visuelle Welt zu sein, zum Beispiel, oder inhaltlich, was man hier sieht. Das ist ja nicht einfach zusammengewürfelt, sondern es ist ein kleines, in sich geschlossenes System, das man ablehnen kann oder positiv finden kann oder sagen kann, mein Gott, ist das grauenhaft. Aber man muss sich wie bei jeder Fiktion, ob man einen Text liest, darauf einlassen oder nicht.
Also wir sind der Meinung, dass sich eben auch ein solcher Textbegriff wie bei Benze tatsächlich auch auf solche experimentelle Computerspiele und Game Art Projekte ausweiten lässt. Spiele sind eben dann erfahrbare experimentelle Texte, die sich eben selbst darstellen, die selbst tönen, selbst reagieren können auf unsere Inputs.
Das hat, wie gesagt, einen Vorteil. Wenn ich nämlich als Schriftsteller schreibe, es steht ein Haus auf einer blühenden Wiese, so wird jeder hier drin sich was vorstellen. Wer hat ein Flachdachhaus gesehen jetzt gerade? Ja, gute, spannende Frage. Aber man stellt sich was vor. Das ist sehr divergent natürlich, oder was sich jeder vorstellt. Und man findet auch erst im Gespräch das raus. Und das ist ja auch immer, wenn Texte verfilmt werden. Und in Games ist es eben das pervers Umgekehrte. Man muss hingehen und alles visualisieren, oder? Also man muss diesen Visualisierungseffekt machen, hat aber dann den Vorteil, dass es halt anders erfahrbar ist, oder? Und das sieht man dann an vielen Spielen auch an, oder? Wie das, was wir vorher gesehen haben. Stellen Sie sich den Text zu dem Spiel vorher vor.
I do not explain, I explore. Das wäre das entsprechende dann bei McLuhan, das wir natürlich auch als Motto hier sehen. Aber es ist so, also die Ausstellung besteht hier aus insgesamt 14 Stationen jetzt. Es sind 18 Spiele, die gezeigt werden mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Da ist auch das Experimentelle und das Innovative jeweils etwas anders zu fassen bei den Spielen. Da gehen wir, glaube ich, ein bisschen so vor, dass wir einige als Beispiele rausgreifen und da schnell das Experimentelle zeigen.
Mhm. Float and Jitter heißt das erste. Also was man hier sieht, ist natürlich eine ganz, auf den ersten Blick denkt man an Medienkunst, weil man sieht so dieses Schummrige da und diese Fehler, die man früher noch auf seinem alten Fernseher hatte. Das ist natürlich heute alles konstruiert und neu gestaltet, darum sieht es auch ein bisschen anders aus. Und das Spannende daran ist, das ist ein Musikspiel, also eigentlich ein Actionspiel. Aber was einem verwehrt wird, ist das eigenständige Drücken auf den Knopf und dieses Auslösen von etwas, das weggeht von einem. Also dieses klassische Machtgehabe von Waffen zum Beispiel, oder? Und was man hier nur tun kann, das kann man dann hier auf diesem Beispiel hier sehen, man kann mit dem einen Stick nur nach links oder rechts fahren und mit dem anderen die Drehung bestimmen. Und jetzt sieht man da, gehen so Strahlen raus und immer wenn der Takt kommt, dann wird das geschossen. Das heißt, man muss in der Musik sich bewegen und dann in dem Moment, wo der Takt kommt, schießt es etwas raus. Oder? Das ist ein ganz anderer Begriff. Man denkt in dem Moment natürlich ein bisschen an Schiller. Weil von ihm gibt es ja dieses, der Mensch ist erst, wenn er... Und da geht es nämlich um Tanz, wenn man mal genau den Text nochmals liest. Und eben wenn ein neues Instrument hinzukommt, dann passiert nicht halt wie jetzt zum Beispiel dieser Kreis, dann ist das wieder ein zusätzliches, eine zusätzliche in Anführungszeichen Waffe. Der Student war so erfolgreich mit seiner Arbeit, dass ihn diese Arbeit heute überhaupt nicht mehr interessiert und er denkt, er könne die nicht weiterführen. Das sind immer so die Realitäten, denen man sich auch stellen muss dann. Ja, das hat er erst nachher gesagt, natürlich. Nein, aber er hat es auch verloren zusätzlich. Da denkt man dann wieder an Kafka.
Also Float und Jitter, das heißt schwebend und zitternd. Und das wäre eben auch das Spielprinzip, das man hier findet. Im Anschluss daran findet sich eben auch was Ähnliches, so schwebend und zitternd in diesem Projekt da. Bei Oculus.
Das ist eigentlich etwas, was spannend ist mit Figuren, oder? Wir haben vorher diesen Picasso gesehen, der ja auch eine Figur ist, die in der Zeit, also die verschiedene Ansichten durch Zeit, Gleichzeitigkeit machen möchte. Und hier haben wir ein anderes Beispiel, das versucht, sich mal die Frage zu stellen, wie gibt es Figuren, die aus verschiedenen anderen Figuren, Dingen entstehen und trotzdem noch Figuren sind. Und was man hier sieht, ist eine Arbeit, die zu einem Filmfestival entstanden ist und die einmal das erste, so dieses Floating-Gefühl zeigt. Und das Lustige ist eigentlich bei diesem Spiel, dass es eigentlich nur einen Knopf hat. Wenn man den drückt, dann und mehrere, man steuert so am Anfang eine Kugel und mit der Zeit eine Masse von Kugeln. Und wenn man jetzt den Knopf drückt, so wird es kalt, es beginnt zu regnen, was man jetzt sieht. Und dann ziehen sich diese Figürchen, diese Kugeln zusammen, oder? Jetzt hat man es gesehen, jetzt ziehen sie sich zusammen, oder? Und so kann man eigentlich diese mit dieser Masse steuern. Und was spannend ist, dass immer zwei kleine, also jetzt entstehen viele Augen, weil es das Ende ist, aber normalerweise entstehen immer zwei Augen aus dieser großen Masse. Und es entsteht immer eine Figur, wie man jetzt hier sieht, oder? Es ist immer eine Figur, die man sieht. Obwohl es einfach sechs verschiedene, jetzt dann hier auch wieder, oder? Oder hier, jetzt sieht man kurz eine Figur und dann zerfällt das Ganze wieder. Das ist also sehr eine spannende Sache, wie man mit Figuren umgeht.
Also an sich ist es eine Figur, die sich eben ständig wieder verändert, also mit jedem Schritt, mit jeder Sekunde.
Als würden wir jeden Tag beim Laufen auseinanderfallen und wenn wir Pech haben, ist das Auge wieder unten. Blöd ist, dass wir zuerst dieses Mirage-Spiel gezeigt haben, wo man auch Augen selber generieren kann. Hier kann man, und das ist auch noch spannend, das war nicht so geplant, man kann mit diesem Ding fliegen. Das war nie geplant, das hat sich einfach so ereignet, weil hier wird Physik simuliert und weil das nicht echte Physik ist, sondern nur simulierte Physik, passieren hier Dinge, die in Realität natürlich nicht so möglich sind. Außer jemand erzählt jetzt gerade, dass er vorher so einen Schwarm solcher Augen die Straße runterlaufen sah. Dann ja, klar. Ja, man steuert hier eigentlich den ganzen Schwarm. Und wenn man jetzt einen hat, der ganz weit weg ist, dann verliert man den und muss sich fragen, ob einem es wert ist, fünf solcher zu verlieren. Oder? Also man steuert den Schwarm, ja.
Ja, wir waren gerade bei der Physik, oder? Das ist hier eigentlich das Zentrale an diesem Spiel. Der erste zentrale Punkt, weil der Feist von Florian Faller und Adrian Stutz vollständig durch die Physik angetrieben wird und eben eine dynamische und emergente Spielwelt, so eine Art im Stil einer Grafiknovel anbietet.
Was hier spannend ist an dem Spiel, ist sicherlich auch, dass es immer bei Computerspielen um die Frage geht, wie emotionalisiert man sein Gegenüber. Also wenn ich jetzt einen Avatar habe, wie jetzt den wir jetzt gerade sehen, und der ist so kuschelig und hilfsbedürftig, um das geht es halt auch im Game Design, man muss versuchen, die Leute ein bisschen, ich sage es jetzt mal böse, süchtig nach dem eigenen Spiel zu machen. Und dann geht es halt darum, wie emotionalisiert man solche kleinen Lebewesen? Wie schaut man dafür, dass man sich mit dem identifiziert, dass man damit lebt? Also in einem gewissen Sinn ähnlich wie in einem Kinderbuch, wo es auch ein bisschen darum geht, Emotionen zu binden, oder in einem Beispiel in einem Roman. Wenn Sie da keine Beziehung aufbauen zu Ihrer Romanfigur, dann ist Ihnen auch scheißegal, wenn der 2 Tage vorher von seiner Geliebten ermordet wird. Sie haben einfach kein Mitgefühl. Es macht einfach keinen Spaß, ihn sterben zu sehen oder mitzuleiden. Und das ist hier, sieht man, sehr gut gelöst, eben weil 2 Sachen passieren. Weil es sehr emotional ist, das ist so auf Zweikampf ausgerichtet, und weil es eben einfach physikalisch simuliert ist. Das ist keine echte Physik. Da können ab und zu mal Dinge durch den Boden durchfallen, was bei uns schwierig ist. Wenn man ein Messer fallen lässt, dann stoppt es immer auf dem Fuß oder am Boden. Und das ist hier eben, und das ist natürlich ein Klassiker, oder?
Ja, aber es gibt nicht nur technische und gestalterische Experimentelle in den Spielen, sondern eben auch erzählerische. Wir haben hier auch 3, 4 Beispiele dabei. Und hier wäre das Rasmatas von Konradin Kuhn. Das ist ein Point-and-Click-Adventure, hat aber sehr innovative Elemente drin, eine vereinfachte Steuerung sowie eben ein künstlerischer Grafikstil, der tatsächlich neue Akzente zu setzen vermag. Im Spiel drin geht es vor allem um Farbe.
Ja. Also es geht nicht darum, Gegenstände zu finden, sondern es geht darum, Farben aus der Welt zu finden und diese zu kombinieren, zu mischen und wieder anzuwenden auf die Welt. Also nicht nur rauszuholen und anzuwenden. Als bestes Beispiel ist vielleicht, es ist Ihnen dieser Stuhl, den Sie hier sehen im Weg, der ist weiß, wie man sehen kann. Und wenn Sie jetzt wenn Sie den Farbton zum Beispiel dieses Braun hier aufsaugen, dann können Sie es auf den anwenden, oder? Und dann ist der auf einmal auch braun. Und dann können Sie durchgehen zum Beispiel. Also es verändert die Sichtweise auf den Gegenstand. Und das sieht man jetzt hier ein bisschen. Es geht wirklich sehr um diese Farben und eigentlich geht es darum, eine Farbe zu finden am Schluss. Eine spezielle, die eben Rasmatas heißt. Es gibt ja für jede Farbe einen Namen, spannenderweise. Das weiß ich auch erst, seit ich dieses Spiel betreut habe.
Was man noch sagen muss zum Rasmatas ist, dass da auch alles von Hand gezeichnet wurde. Wir haben auch einige Spiele, wo wirklich sehr, sehr viel gemalt wurde, von Hand gemalt wurde und das nachher eben digitalisiert und weiter bearbeitet wurde. Hier beispielsweise bei Rasmatas haben wir Filzstiftzeichnungen, die der Autor da erstellt hat für alle Levels, für alle diese Ansichten der Stadt.
Ja. Also es ist vielleicht ein Ausdruck, also was man hier sieht, kann man sagen, die Studenten, die zu uns kommen, sind halt ein bisschen spannender und so. Das ist die eine Theorie, die lernen bei uns nichts, das kann es auch geben, ist vielleicht auch besser so. Und die zweite Theorie ist natürlich, dass die Armen 3 Jahre lang mit Medientheorie vollgelabert werden. Es wird ihnen irgendwelche obskuren Sachen gezeigt, wie Magritte oder so, und sie dadurch sich verändern. Aber wie gesagt, das wird man nie rausfinden, das ist vielleicht auch besser so.
Ja, vielleicht hier noch Mental Repairs von Renzo Tönen. Das ist wirklich ein außergewöhnlich gut gelungenes Adventure. Das wäre jetzt wirklich ein abgeschlossenes Spiel. Können Sie sich auch selbst im Netz runterladen oder eben da drüben spielen zuerst mal oder anspielen. Es geht hier auch im Narrativ um was anderes. Also hier haben wir einen Maschinenpsychiater. Also wir haben einen Psychiater, der muss Maschinen therapieren. Sie kennen ja alle die Kopiermaschine, die spinnt und für die man jede Woche wieder den
Toner wechseln muss,
den Reparaturservice braucht und so weiter. Für diese Maschinen gibt es also einen Psychiater und der muss dann eben in die Psyche dieser Maschinen rein und muss sich mit denen abgeben und muss versuchen, die Psyche dieser Maschinen wieder ins Lot zu bringen, hat dann da einige Rätsel zu lösen und kommt dann da so weiter.
Den Lift kennen Sie alle, das ist der Sie nie ans Ziel bringt, der immer rauf und runter fährt irgendwo. Das ist ein schizophrener Lift in diesem Fall. Normalerweise hat man es immer mit so langsamen zu tun, aber der... Dann gibt es andere Probleme natürlich, wie der Automat da hinten auch vermutlich. Hat dieser Automat ein Trauma? Wenn man reingeht, dann bemerkt man dann sehr schnell, dass er von Stiefeln, Springerstiefeln malträtiert wurde und natürlich sich wirklich fragt, wie links oben, bin ich gut genug? Habe ich wirklich alles richtig gemacht? Liegt es an mir, oder? Diese klassischen masochistischen Lösungen, die man sich dann selber einfallen lässt am Ende des Tages?
Ja. Noch ganz kurz, also wir haben auch Esopia hier, das ist ein Spiel von Johannes Kiesbauer und Patrick Winkler. Das setzt sich mit dem Thema des Rassismus auseinander und ist also quasi eine Art Serious Game geworden. Also so ist es gelungen, auch in der Grafik und in der Umsetzung.
Das ist ein Spiel, das sich also an einen Standard, wer das kennt, ist World of Warcraft, sieht ähnlich aus, explizit anbietet, in Anführungszeichen, und einen Stil pflegt wie der, um die Leute gleich auch da abzuholen, oder? Und nicht was anderes macht. Oder viele der Spiele, die wir bis jetzt gesehen haben, machen schon ein bisschen was anderes, wenn man ans Erste denkt, Mirage.
Ja, August Wind von Jeremy Spielmann arbeitet mit verschiedenen Schichten. Das ist an sich ein 2D-Spiel, wo aber dann etwa bis zu 12 Grafikschichten übereinander gelegt wurden, auch das wieder handgezeichnet, und so wird dann eben ein 3D-Effekt generiert und man ist da in Flugzeugen unterwegs, hoch oben in den Wolken. Und das funktioniert eigentlich auch sehr gut.
Es ist man kann das auch als Indie-Game-Szene bezeichnen, also eine Szene, die sich unabhängig macht von den Großen. Und da sieht man sehr oft auch diese Medienbrüche, die einfach auch sehr, sehr spannend sind. Weil man halt was anderes in ein neues Medium nimmt und dort verarbeitet.
Ja, dann kommen wir zum Thema Gewalt, oder? Wir haben auch zwei Spiele hier, die sich bewusst mit diesem Thema auseinandersetzen, und zwar auch aus einer kritischen Perspektive. Das wäre das eine Mal von Gregor Falk, Crowned, ist dieses Jahr entstanden. Da findet eine ironische Inszenierung statt, die sich an die Sandalenfilme der 60er und 70er Jahre anlehnt. Man kann hier dann eben seine eigene Kameraperspektive wählen und eben das Geschehen inszenieren als Film sozusagen.
Und man kann die Horden tatsächlich in den Abgrund stürzen. Das ist so etwas, was muss man mal ausprobieren. Das macht leider recht viel Spaß.
Ja, wobei man muss sagen, eben die Soldaten da, sie sind so als Silhouetten geführt. Also ist so auch da ein gebrochener Ton dabei.
Dann kommen wir zum nächsten. Das ist das, wenn die Leute, das ist das da vorne, wenn die Leute vorbeigehen, dann denken sie zuerst dreimal, huch. Mir ging es auch so, wir haben das entwickelt und ich habe es jetzt hier das erste Mal in einem öffentlichen Raum gesehen und habe mich dann schon gefragt, okay, wo stellt man sich da hin? Also das erste, Studenten in unserem Studiengang dürfen eigentlich keine Gewaltspiele machen. Also wenn jemand kommt und sagt, er möchte einen Ego-Shooter machen, dann gibt es so eine Regel, die heißt, ja, Schneeballschlacht darf sein oder sowas, aber Ego-Shooter darf es nicht sein. Darum, als 3 oder 4 Ex-Studenten da vorbeikamen und gefragt haben, wer hat denn das gemacht, weil es explizit ein Ego-Shooter ist. Dieser Ego-Shooter hat wie einige unserer Spiele einen Defekt. Und der Defekt besteht darin, dass eben, wie schon angetönt, die Dinge nicht verschwinden. Normalerweise, und das ist wieder zum Experiment, ist ein Spiel ein hochexperimentelles Ding, weil wenn man gespielt hat, dann hinterlässt das keine Spuren. Man mag das ja auch, man sitzt davor und spielt das 100. Mal Tetris und die Steine kommen immer noch gleich herunter, sie gehen nicht kaputt, es gibt keinen Haufen unter dem Computer, weil es alles verschwindet, weil man das auch zu Hause gerne macht, weil niemand zuschaut. Und das ist jetzt ein Defekt an einem Ego-Shooter. Und die Ego-Shooter-Szene hat ja so eine total, kann man schon sagen, perverse 16-jährige Idee für 16-Jährige. Und die ist, wir machen alles realistisch. Oder? Es wird immer über diesen Realismus nachgedacht. Die Spiele müssen realistisch sein. Und es ist natürlich alles Pseudorealismus, weil Wer jemals eine Waffe in der Hand halten musste, der weiß, dass das ganz was anderes ist. Oder? Und was hier passiert, ist ein ganz einfaches, eines dieser vielen Gesetze wird gebrochen. Man sagt nämlich, wenn ein digitaler Feind stirbt, so normalerweise verschwinden die, oder? Weil man muss ja nachher durchrennen können. Und was jetzt hier passiert ist, wenn da einer da niedergestreckt wird, dann liegt der da, oder? Das heißt, es wird schon schwieriger, da durchzurennen. Und wenn ich den dritten niedergestreckt habe, dann hat man irgendwann da einen Haufen und kommt nach etwa 5 bis 6 Minuten einfach nicht mehr durch. Man hat sich selber eingeschlossen in dieser Welt, oder? Man kann sich nicht mehr bewegen, man steht da mit eben Tausenden von Leichen. Und wenn ich jetzt das Wort Leiche sage, dann wird es mir auch ein bisschen anders hier, muss ich ehrlich gesagt. Aber es geht genau um diese Ironisierung und Erfahrbarmachung dessen, was Spiel eigentlich beinhaltet, nämlich einen hoch abgeschlossenen Raum, der so hoch experimentell ist, wo einfach man sich hier ein bisschen bewusst wird, was man alles rausnimmt aus der Realität oder etwas Neues erschafft, in einer Fiktion lebt.
Vielleicht noch zum Namen, das ist der Leichenberg mit AI, also nicht mit EI, mit AI. Und zwar das Leichen, das entspricht auch dem Spawning, Englisch Spawning in Games, wenn eben eine neue Figur gespawnt wird im Raum.
Das ist eben immer gut, man ist ein Künstler-Duo. Weil ich das erste Mal.
Ja, ich denke, das ist nicht klar hier. Also das ist.
Also es geht nicht nur einfach, damit wir nicht Leichen schreiben wollten. Und es hat natürlich, jetzt hätten Sie das Wasser gehabt, es hat was mit Dürrenmatt zu tun. Es lehnt sich an Winterkriege im Tibet, dieses Buch gibt es auch hier und ist extrem spannend zu lesen, weil es ist so ein Buch, das ein bisschen mit schweizerischem Hintergrund geschrieben wurde, aber die nach dem Dritten Weltkrieg, alles kaputt, und die Schweizer Regierung ist in einem Bunker abgeschlossen. Sie ist da und macht trotzdem jeden Tag ihre Legislaturperiode, beschließt Dinge. Sie hat einfach kein Volk mehr. Das findet sie eigentlich sehr spannend. Und was jetzt aber passiert ist, dass die Soldaten, also die neue Welt wird aufgebaut von Kriegsdienstverweigerern. Und die anderen, die noch übrig geblieben sind, die Soldaten, die ziehen dann in einen Krieg in den Tibet. Und das Spannende an dieser Geschichte, die eigentlich so aus 1960er Jahre ist und so, nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ist erst im Nachlass rausgekommen.
Nachlass rausgekommen. Ist das Spannende eigentlich, dass er was beschreibt, was ganz genau das ist, was allen Ego-Shooter-Spielern passiert. Es ist nämlich dieses Trau keinem, sei alleine da unten, sei perfid, versuch möglichst jeden umzubringen, der dir in den Weg kommt. Es zeigt eigentlich spannenderweise wirklich dieses Abdriften oder dieses Isolieren, wie eben ein Game auch ist in diesem Tibeter Alpmassiv, das am Schluss wie ein Schweizer Käse zusammenbricht. Ich habe es geschafft.
Ja, das wäre jetzt das nächste Spiel von Andor, Gamescape. Hier geht es dann nicht um einen Defekt, sondern eben um das Sichtbarmachen von etwas, was auch immer in Spielen vorhanden ist, nämlich die Bewegung des Spielers. Also hier wird quasi die Bewegung aufgezeichnet und wird dann weiterverwendet.
Also mit jedem, das ist so ein Spiel, wo man Sachen ausschneiden muss, erinnert auch ein bisschen an die 80er Jahre, wo es so Kommunismus gegen Kapitalismus ging, wer schneidet wem Kuba weg und so. Auf jeden Fall muss man 80% vom Gegner wegcutten und dann hat man gewonnen, oder? Die restlichen 20 kriegt man gratis, das kennt man ja. Das sieht man dann rechts oben. Mit jeder Bewegung sieht man rechts oben so eine Skulptur, die entsteht, oder? Und das ist eigentlich die Skulptur, die man eben sonst vergisst, die sonst wegfällt und man muss nichts mehr damit tun. Was jetzt aber hier passiert, ist, dass jeder Mensch, der da auf der Welt spielt, der generiert so ein Häuschen, eine Skulptur. Und 20 solcher Häuschen sind eine Stadt. Also wird einfach so gemacht. Und es gibt seit 2 Jahren, wo dieses Spiel online ist, gibt es 23.000 Städte. Und wer jetzt da hinten schaut, auf dem Screen da, wenn jetzt da ein neues Häuschen entsteht, das wäre so ein gespieltes Häuschen, dann hat irgendjemand auf der Welt da gerade das gespielt. Also es versucht auch wirklich diese Menge an Daten, die einfach produziert werden, zu visualisieren. Und man kann es auch wieder runterladen und dann das in ein 3D-Programm reinwerfen.
Ja, muss man vielleicht noch sagen, also man kann das tatsächlich als 3D-Daten runterladen und kann das selbst dann wieder weitergebrauchen und wir bieten auch die Möglichkeit an, dass es dann so ist, dass man das beispielsweise auf Google Earth drauf tun kann. Und man könnte quasi eine neue Stadt bauen auf Google Earth.
Ja, aus eben diesen Sachen. Es gibt übrigens bei, ich habe es, glaube ich, importiert für Stuttgart. In Zürich haben wir das auch importiert und haben draufgeschrieben, neue Stadtplanung. Und die ersten drei Kommentare waren immer so, what the fuck is this und so. Also eben, man will da Realität haben in Google Earth. Das haben wir vorher schon ein bisschen angetönt, geht eben um die Spielbarmachung von Daten, die man sonst...
Ja, es ist vielleicht einfach so, um zu zeigen, dass wir eben nicht nur mit am Screen arbeiten, sondern eben auch mit der Realität, also die Verknüpfung von Virtualität und Realität.
Die Sachen sind nicht ausgestellt, weil man dafür rausgehen muss.
Ja, das ist einfach kein Spaß, wenn das hier drin laufen würde, weil man da eben wirklich die Hotspots dazu braucht.
Hier haben wir ein anderes, das heißt Before the Satellite Detects You. Alle von Ihnen, die gerne Terroristen werden möchten, sollen sich diesen Namen merken, weil er macht was ganz Einfaches. Also die App ist noch nicht im App Store und es wird spannend sein, ob es da durchkommt bei Apple, oder? Man kann dieses Ding installieren und dann sieht man, wie gut man von Satelliten gesehen wird. Also man geht dadurch, würde da rauskommen, dann wäre man sehr sichtbar, so ganz groß und rot da oben, natürlich ein bisschen punkig, oder? Wer sind die Bösen, die Punks? Und wenn man jetzt da langsam unter die Bäume gehen würde, dann würde man abgeschwächt werden, weil die Satelliten sehen einem nicht mehr so gut. Und dann muss man versuchen, einen Gang durch die Stadt zu finden, ohne entdeckt zu werden. Und wenn man sich jetzt fragt, wie das funktioniert, tut das jemand? Da muss ich es nicht erzählen, wenn es niemand tut. Also das ist ganz ein einfacher Punkt. Normalerweise, wenn man mit einem GPS-Handy durch... Also es gibt Leute, die denken dann, ui, das ist so gemacht, man filmt den Boden und schaut, ob es Straße ist oder Teppich und so. Nein, es ist wie alles banal. Normalerweise, wenn man durch die Gegend geht, geht man mit GPS durch die Gegend und ist ja immer so, oh Gott, ich habe wieder keinen Empfang. So, oder? Das kennen alle. Und das ist einfach das Umgekehrte. Man misst einfach in Millisekunden, wie oft man GPS-Daten bekommt und kehrt das einfach um, oder? Ganz ein einfacher Trick. Aber es ist lustig zu sehen, dass eben, wenn man durch eine Stadt geht, gibt es so Orte, die man dann lernt, irgendwie auf der linken Seite in Stuttgart, wenn man da den Häusern entlang geht, dann ist man im Schatten dieser GPS-Satelliten. Also es gibt da recht gute Tricks. Aber wie gesagt, ich möchte gar nicht wissen, wer das macht, weil eben wir werden alle überwacht.
Ja, und das da haben wir wieder hier. Und zwar wäre das dann eines der iPhone- oder auch iPad-Spiele. Das Reshape von Andor. Hier geht es darum, dann ein Objekt zu verformen, um da eben dann Kugeln, die herabfallen, an den richtigen Ort zu leiten. Das Spiel nimmt eben den Produktionsprozess von Computerspielen auf, indem eben Verformungswerkzeuge in 3D-Programmen eine wichtige Rolle spielen.
Also normalerweise muss man dazu sagen, dass normale Computerspiele eigentlich damit arbeiten, dass man vorgefertigte Settings kriegt. Oder wer in Super Mario durch die Gegend springt, der kriegt genau das, was er sehen soll. Also weil ein Game Designer möchte nicht, dass jemand irgendwie einen nackten Super Mario sieht. Oder? Das möchte man nicht, es sollen ihm auch nicht die Hosen runterfallen, sondern man möchte ganz bestimmt Gott seiner Welt sein, in der sein kleiner Spieler spielt. Und das ist ein bisschen was anderes, weil es eben genau versucht, so auch mit Gravitation diese Körper auseinanderzunehmen und ja, ein bisschen zu schauen, was da passiert. Wir hoffen auch, dass am Schluss von diesem Spiel dann es unendlich so viele Planeten gibt, die auch wieder beim Spielen entstanden sind. Das nächste.
Ja, Zwirn von Bruno Meilig und Julian Kran.
Er sitzt da in der Mitte.
Er ist auch da, ja genau. Wird ein Faden physikalisch gerecht mit einer eigens entwickelten Game Engine in Szene gesetzt. Es ist dann halt so, dass dieser Faden wirklich auch, das wirkt dann auch wirklich so, als hätte man den Faden da. Das ist...
Ja, also das ist eine der Sachen, wo die Computertechnologie oder Game-Industrie eigentlich sehr darauf hofft, das ist diese Simulation von Physik, oder? Und das kann man hier erfahrbar machen. Was das Spannende ist, ist natürlich, dass das in Wirklichkeit kein Faden ist und man auf einer Glasoberfläche sich befindet bei diesem iPad oder bei diesem iPhone. Und trotzdem ist das Spannende daran, also wie wir vorher bei Feist gesehen haben, dass es eben irgendwie wirkt wie ein Faden. Und das ist das, was es so spannend macht, oder? Also man muss dann immer die weißen Punkte miteinander verbinden.
Okay, ja.
Die schwarzen.
Die schwarzen, ja, um die weißen rum. Colorbind von Daniel Lutz, da steht eigentlich ein ganz einfaches Spiel zugrunde, nämlich das Falten von Papierstreifen. Und das hat er jetzt ins Digitale rübergebracht und hat versucht, daraus ein funktionierendes Spiel zu machen.
Also wenn wir schon bei Verkaufsshow sind, wie vorher. Das vorige Zwirn und das sind ab jetzt im iPhone Store erhältlich. Also das ist halt für Game Designer eine Möglichkeit, eben wirklich vorne dabei zu sein und selber Sachen zu entwickeln über diese elektronischen Wege, oder? Weil mit klassischer Distribution, wenn Sie da unten ein Spiel kaufen für 170 Euro, dann kriegt der Produzent dieses Spiels 3-11% und hier sind es 70 oder so.
Das ist das Monospace noch ebenfalls von Daniel Lutz, das ist ein Jahr zuvor entstanden, das Spiel so mit dem zwei- und dreidimensionalen, wo man immer, also es ist ein Rätselspiel natürlich, ein Puzzlespiel, wo man immer im dreidimensionalen den Kubus drehen muss und die richtige Anordnung finden muss und dann ins Zweidimensionale geht und alle kleinen Kuben weggradiert.
Also diese 3D-2D-Shifts, also so dieses Umdrehen und Machen, ist eine Tendenz, die man so seit etwa 5 Jahren beobachtet. Also das ist wirklich sehr oft um dieses, was mache ich, wenn ich diesen Raum ansehe und ihn flach mache, was passiert dann?
Schließlich haben wir noch ein Multiplayer-Spiel hier, das, ja, hier, man sieht es auch, ist auf 2 Screens jetzt drauf, also man kann das jetzt wenigstens hier zu zweit spielen. Crowdscape von Michael Burgdorfer und Mario von Rickenbach ist ein besonderes Rennspiel, denn hier fährt man nicht nur das Rennen gegen den anderen, gegen das andere Auto, sondern man baut die Strecke selbst.
Das ist wieder wie, was man vorher gesehen hat, normalerweise bauen Game Designer Strecken, denen man dann endlos hinterherfährt. Und hier wird eigentlich der Game Designer bis zu einem gewissen Grad arbeitslos, weil die Strecke selbst gebaut wird. Also wie so eine Umkehrung wieder des Prozesses. Deswegen finden wir das auch ein sehr spannendes Spiel.
Und was man noch sagen muss, also das wird quasi in Echtzeit gebaut. Also die Strecke bricht jeweils etwa 20 bis 50 Meter vor dem Auto ab und je nach Position des Fahrzeugs wird dann jeweils wieder ein kleines Streckenstück angesetzt als Kurve auf die andere Seite oder als gerade, abfallend oder ansteigend. Und das bestimmt dann eben der erste Fahrer, der eben in Führung liegt hier. Stellen Sie sich mal vor, wenn Sie die Autobahn, wenn Sie auf der Autobahn wären und Sie könnten quasi Ihre Strecke so selbst in Echtzeit bauen nach Hause.
Eine gefährliche Frage in Deutschland.
Ja, wahrscheinlich.
Da gäbe es die FDP-Autobahn, die SP-Autobahn, die Linke. Und was würde echt bei FDP passieren? Das wäre so ein Rechtsdings, ein rechter Winkel nach rechts.
So. Ja, einige der Game Designer sind auch hier. Und jetzt kommen wir noch zu diesen Spielen. Das wäre das Dinas Herbarium hier von Dario Hartmeier und Raffaele De Lauretis. Ja, bevor Sie eigentlich mit dem Gestalten des Spiels begannen, haben die beiden einen eigenen Game Editor zuerst mal entwickelt, der ihnen dann eben tatsächlich erlaubt, alle ihre Assets ins Spiel einzufügen und eben die besser zu handeln. Und ihre Assets, muss man sagen, die sind auch handgemalt. Also es geht hier auch wieder um handgemalte Texturen, die da eben dann in diesem Spiel verwendet werden.
Ja. Man also spielt das, es am liebsten dann selbst.
Ja, das muss man wirklich dann selbst spielen und die beiden Designer sind ja hier und können sie dann...
Es ist ein Spiel, das wieder mal mehr zeigt, dass Medienbrüche was bringen, oder? Spurry, der diese Ready-Made-Sachen gemacht hat, wo man gegessen hat und dann hat man den ganzen Tisch in den 60er Jahren mit Acrylharz bezogen, hat mal gesagt, Er sei 1960 schon in einer Multimedia-Klasse gewesen und der Punkt war, sie hätten damals mit Glas, Stein, Holz gearbeitet und Wasser, oder? Und wenn man heute über Multimedia redet, ist das recht eindimensional, weil es alles digital ist. Und es ist aber zunehmend so, dass eben solche Reißtechniken oder so, also Collagentechniken reinkommen. Das sieht man auch hier und die Ästhetik, die man hier sieht, ist vermutlich nur möglich, wenn man wirklich einen Medienbruch begeht. Und die Texturen, also das, was drauf geklatscht wird, eigentlich malt, oder? Anders ist, es ist vielleicht auch nicht, dass es wirklich wasserfarben gemalt ist, sondern es geht darum, dass es einfach eine neue, synthetisiert andere Art von Ästhetik ist, oder? Und das ist schon auch ein wichtiger Bestandteil des Studiengangs, die Frage, wie kann man andere Ästhetiken generieren als die, die es schon gibt. Das soll ein Kinderspiel sein. Wie gesagt, das besprechen Sie besser mit den zwei Herren. Die zeigen Ihnen auch gerne, wenn man aus dem Licht kommt, was dann passiert.
Ja, und schließlich haben wir dann eigens eben für die Vernissage noch ein weiteres Spiel hier, das Beat Fleet von Philipp Kostovic. Und das wird er jetzt anschließend als Event präsentieren. Ich denke, er wird das zuerst mal selbst kurz spielen. Das läuft dann hier oben auf der Infostele und da hinten spielt er dann einen DJ, wobei er wird den DJ nur 5 Minuten spielen und Sie können das dann nachher selber ausprobieren und selbst den DJ spielen.
Das ist natürlich immer das, Game Designer versuchen, den Leuten etwas in die Hand zu geben und ist auch eine Entwicklung natürlich im Moment, dass man nach dem Realismus der Game Visuals auch jetzt das andere machen kann, nämlich mit VE in der Gegend rumfuchteln oder eben dieses Mal DJ spielen. Das war's eigentlich, oder?
Ja.
Ja, wir danken herzlich.